Herr Jesus Christus, wir wollen dir ganz herzlich danken für diesen Lauf des Tages und für das, was wir aufnehmen durften mit Kopf und Herz. Und wir danken dir jetzt auch für unsere dritte Einheit, für unser drittes Zusammensein. Und noch einmal diese Gedankengänge der Bibel, diese Gedankengänge der Lehre, der Auslegung auf uns wirken zu lassen. Du gibst uns Chance und Gelegenheit dazu. Segne auch diesen dritten Teil mit dir und deinem Wort und dem Geist, der in uns wohnt. Wir preisen dich darüber und geben dir, unserem Gott, die Ehre. Amen.
Taufrisch, topfit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, die Hoffnung auf Herrlichkeit und die herrliche Hoffnung, die uns gegeben ist. So sehr das Neue Testament, das, was wir entfaltet haben, bei Paulus entdeckt haben, durchgängig das bezeugt, so ist doch auf die Formel gebracht, auf den Begriff gebracht, Christus in euch, Christus in uns, Christus in mir, vor allen Dingen herausragend in den Paulusbriefen bezeugt und im Johannesevangelium. Und damit der Anflug von Mittagsmüdigkeit gleich überwunden wird, wechseln wir nun von Paulus zum Johannesevangelium. Dann könnt ihr noch mal ganz neu einsetzen. Auf unserem Blatt mit den verschiedenen Belegen habe ich zu Johannes Ausschnitte. Wir werden also noch weitere dann heranführen, aber ihr könnt auf der ersten Seite die Johannesstellen auf jeden Fall euch vor Augen halten. Und während ihr das wieder rausholt und sortiert, weise ich gerne darauf hin, dass wir auf unserer Homepage ecksteinproduction.com diese Thematik und viele andere zum kostenlosen Download haben, falls ihr es in euren Hauskreisen verwenden wollt. Ihr dürft das alles gerne verwenden. Zum Johannesevangelium, zu Paulus, zu Christus in uns, zu Ebenbild findet ihr sehr viel Material. Das ist eine Seite, die meine liebe Frau liebevoll und kompetent pflegt. Und da habt ihr viel Kostenloses, was ihr immer wieder mitnehmen könnt. Johannes 20, Vers 21f. Der Auferstandene spricht zu den versammelten Jüngern, die verschreckt sich eingeschlossen haben und die Auferstehung noch nicht recht verstehen können. Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wie hat uns der Vater gesandt? Was ist die christliche Sendung? Wir hatten Gespräche in der Pause mit der Frage, was heißt es denn eigentlich? Welche Flasche fällt dann ja jetzt schon um am Anfang der dritten Stunde? Wir hatten in der Pause das Gespräch darüber, was ist denn eigentlich wesentlich? Wichtig tun wollen wir, aber was ist denn eigentlich wesentlich für uns? Nun, Jesus macht es uns einfach. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Was ist wesentlich für unsere Sendung? Nun, dann müssen wir nur fragen, was ist denn wesentlich für die Sendung Jesu? So einfach kann es sein. Und das wollen wir uns vergegenwärtigen mit Hilfe dieser Stellen und weiterer Stellen im Johannesevangelium. In Johannes 1, Vers 18 hieß es zum Abschluss des Prologs, der Eröffnung des Johannesevangeliums, diesem wunderschönen Christushymnus. Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Denn Gott ist das unsichtbare Urbild. Gott selbst hat niemand gesehen. Der einzig Geborene, der selbst Gott ist und in des Vaters Schoß ist, an seiner Brust liegt, also mit ihm eng verbunden ist, der hat ihn uns verkündigt. Der einzig Geborene klingt für uns zunächst etwas fremd. Manchmal heißt es der Eingeborene, dann haben wir ganz falsche Gedanken. Es soll bedeuten der einzige, der einzigartige Sohn Gottes. Gott, der Vater, ist das Urbild. Jesus, die Weisheit Gottes, wie der Johannesprolog sagt, das Wort Gottes, ist sein Ebenbild. Er ist Spiegel seines Vaters. Er ist der Strahl des Lichtes seines Vaters. Er ist der Ausfluss der Herrlichkeit seines Vaters. Und so wenig der Begriff des Ebenbildes im Johannesevangelium vorkommt, so sehr ist das Johannesevangelium die schönste Entfaltung dessen, was bedeutet denn Ebenbild in diesem gefüllten Sinne, Eikon, Gottes Wort, Gottes Weisheit. Er ist das Ebenbild des Urbildes. Kein Mensch hat Gott je gesehen. Die Bibelkenner unter euch zucken mit der letzten Kraft, die ihnen geblieben ist, und sagen, halt, aber Jesaja sagt doch, er habe Gott gesehen. Wie wird denn das Johannesevangelium damit fertig? Niemand hat Gott je gesehen. Nun, Johannes 12, Jesaja hat die Herrlichkeit Jesu gesehen. Jesaja hat über Jesus gesprochen. Das heißt also, dass die ersten Christen sagten, Gott hat sich in seinem Wort, also in Christus, offenbart. Gott hat seine Weisheit offenbart, also Jesus Christus. Und deshalb hat Jesaja, von dem ausdrücklich gesagt ist, dass er Gott gesehen hat, also nicht nur hinter ihm herschaute, sondern Gott auf dem Thron sehen durfte, gesagt, eben im Spiegel Jesu Christi, wie es eben auch für uns der Fall ist. Insofern ist dieses, niemand hat Gott den Vater selbst unmittelbar gesehen, tatsächlich zu Ende gedacht. Sie haben im Angesicht Jesu Christi ihn gesehen. Nun stutzen einige und sagen, ja, wie kann das denn sein? Wir haben doch gerade erst Weihnachten gefeiert. Wenn Jesus um das Jahr Null herum geboren ist, wie kann denn Jesaja Jahrhunderte vorher ihn gesehen haben? Nun, er war als der ewige Sohn natürlich schon immer beim Vater nach dem neutestamentlichen Bekenntnis. Das ist die Präexistenz Jesu, nicht wie wir es nennen, also er hat existiert. Er ist in Bethlehem Mensch geworden, aber er ist nicht Person geworden. Das war er schon vorher in Ewigkeit beim Vater. Niemand hat Gott je gesehen, der einzig Geborene, Jesus Christus, der selbst Gott ist, so heißt es ursprünglich im Griechischen, nicht? Also er ist selbst Gott von Wesen. Der hat ihn uns verkündigt, wörtlich, er hat ihn uns exegesiert. Das ist ja mein Beruf, den ich selig preise. Ich bin Exeget, das heißt, ich darf das Neue Testament auslegen. So hat er das Wesen seines Vaters ausgelegt durch sein Leben, durch seine Worte, durch sein Wirken. Er hat es ausgelegt durch sein Kreuz und seine Auferstehung. Also, wir haben es bei dem Sohn Gottes mit einem Ebenbild zu tun. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wie es Paulus bezeugt, so auch Johannes. Wir sollen Ebenbild Jesu Christi sein, wie Jesus Christus Ebenbild seines Vaters war. Johannes 1, Vers 14. Dieses Wort Gottes, also Jesus Christus, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Es wurde Fleisch. Warum Fleisch? Nun, eigentlich hätte man auch sagen können, er wurde Mensch. Aber wenn ein Mensch als Fleisch beschrieben wird, dann liegt der Ton auf seiner Vergänglichkeit, auf seiner Angreifbarkeit, auf seiner Verletzlichkeit. Nicht alles Fleisch ist vergänglich, alle Menschen sind vergänglich. Also er wurde ein vergänglicher Mensch und als solcher hat er ja auch unsere Vergänglichkeit mitgetragen, alles gelitten, was wir leiden als Menschen. Er ist versucht wie wir, aber ohne Sünde. Er ist Fleisch und damit für uns sichtbar und greifbar geworden. Wir konnten Gott in seinem Ebenbild begreifen. Begreifen seine Rede, aber auch begreifen im ganz wörtlichen Sinne, denn die Frauen und Männer, die ihm folgten, sie durften ihn ja anfassen. Wir erinnern uns dran, dass eine Frau nur sein Gewand berühren wollte, in dem Wissen, er hat eine solche Vollmacht, dass ihn zu berühren schon heilsam ist. Sie haben ihn begreifen dürfen. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war herrlich, was man bei Jesus sah und erlebte. Aber es war ja nicht seine Herrlichkeit, es war die Herrlichkeit des einzigartigen Sohnes Gottes, die Herrlichkeit nämlich seines Vaters. In dem ganzen Leben Jesu von Geburt bis zum Kreuz spiegelte sich Gottes Wesen, spiegelte sich Gottes Barmherzigkeit, spiegelte sich Gottes Liebe. Jesus zu sehen bedeutet, den Vater zu sehen. Und nichts anderes wollte er sein. Als der Sohn seines Vaters hat er wunderbar gewirkt. Johannes 2 ist für manche irritierend, vor allen Dingen für manche Norddeutschen, die Badener und die Schwaben haben es schon immer gewusst, weil er da Wasser zu Wein verwandelt. Nicht? Das ist die Geburtsstunde des schwäbischen Weinbaus dort in Kana. Wasser zu Wein verwandelt. Aber bevor er jetzt in Anfechtung verfallt und das Evangelium nicht zu Ende hört, es geht hier natürlich um die Symbolik des Heiles. Nicht? Wein steht für die Heilszeit. Und dass wir Wasser in der Wüste haben, ist die Verheißung der Propheten. Aber wir haben nicht nur genug zu trinken, es kommt die Zeit des Feierns. Er macht das Menschen Unmögliche. Aber schon hier wieder faszinierend bei der Verwandlung von Wasser zu Wein, dem ersten Zeichen, das er tat und offenbarte, seine Herrlichkeit soll heißen die Herrlichkeit seines Vaters, ist faszinierend, so wie mich mein Vater sendet, sende ich euch, das Einbeziehen von Menschen. Es wurden die Diener gebeten, die Krüge, die zur Reinigung da waren, 600 Liter in Summe, fast das, was ihr hier an Kaffee machen musstet heute, 600 Liter, nicht, sie zu füllen. Und er sagte, füllt die Krüge und die Gefäße mit Wasser und sie gehorchten ihm und taten's. Haben die Menschen in dem, was sie taten, das Wunder vollbracht? Nein, sie haben nur das getan, was sie konnten. Das Wunder hat er vollbracht. Die Wandlung zum Erweis der Herrlichkeit Gottes. Und der Wein steht für die Überschwänglichkeit dessen, was Christus offenbart hat. Johannes 5, er heilt einen Gelähmten. Und die Gegner sind entsetzt, weil er am Sonntag, das heißt jüdisch am Sabbat, geheilt hat. Und sie nehmen Anstoß daran. Und er sagt, mein Vater wirkt an jedem Tag. Und das ist jüdisch auch durchaus gedacht und vorgedacht, nämlich die Vorstellung, dass die Weltordnung natürlich nur durch Gottes Bewahren und Erhalten aufrechterhalten würde. Würde also Gott am Sabbat gar nichts tun, dann würden ja die Chaosmächte die Welt erschlagen. Nicht, man hat sich damals die Welt noch ein bisschen wie eine umgedrehte Schneekugel vorgestellt. Außen das Wasser, innen der Raum, wo man leben konnte. Nicht? Und würde Gott nicht am Sabbat wirken, dann würde ja alles zusammenbrechen. Das heißt, das ist eine jüdische Vorstellung. Gott selbst muss natürlich die Welt am Sabbat erhalten, denn sonst würde ja das Chaos über die Schöpfung zusammenbrechen. Aber Jesus sagt, mein Vater wirkt alle Tage und ich wirke auch alle Tage. Und die Gegner sind entsetzt und wollen ihn umbringen, weil er sich mit diesem Wort zum Sohn Gottes erklärt hat. Kann ein Mensch hochmütiger reden? Nun, er ist nicht der Mensch, er ist der Sohn Gottes. Aber warum ich das zitiere? In 5,19 sagt er dann und führt das in der folgenden Rede aus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, so sehr ich gerade einen Gelähmten geheilt habe und gesagt habe, dass auch ich am Sabbat heile, eben weil es mein Vater tut. Der Sohn kann nichts von sich aus tun. Der Sohn kann nichts von sich aus tun. der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, tut nichts von sich aus, getrennt und allein. Wir würden sagen, ja, aber wenn er Gottes Sohn ist, muss er das doch können, denn wir sind Nachfahren von Adam und Eva. Es ist gar nicht eine Fantasie, ein Wunsch des Sohnes, etwas getrennt von seinem Vater zu tun. Die Herrlichkeit liegt für Jesus nicht darin, das kann ich jetzt mal ohne meinen Vater. Also einen Gelähmten werde ich doch durch Schütteln wieder auf die Beine bringen. Das muss ich doch ohne meinen Vater können. Das ist eine Fantasie, die Jesus gar nicht kennt. Nichts tue ich ohne meinen Vater. Sondern nur, was der Sohn den Vater tun sieht, denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut und wird ihm noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch verwundern werdet. 30. Ich kann nichts von mir aus tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist recht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Der Sohn will gar nichts ohne seinen Vater tun. Der Sohn ist in Einheit mit dem Vater. Er ist im Wir mit dem Vater. Und so ist es die stehende Wendung im Johannesevangelium. Ich im Vater und der Vater in mir. Ich im Vater und der Vater in mir. Wofür steht diese Formel? Nun, für ein Wir ohne Einschränkung. Für eine Einheit ohne Einschränkung. Und so kann er in Johannes 10 am Ende der Hirtenrede sagen, mein Vater, der mir die Schafe gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann die Schafe, die zu mir gehören, aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Ich und der Vater sind eins bedeutet, wir sind eine Einheit, wir sind ein Wir. Hier steht nicht, ich und der Vater sind einer. Das heißt eine einzige Person, sodass quasi die Trinität ein Gott wäre mit drei Masken, nicht persona im Lateinischen. Persona im Lateinischen ist die Maske eines Schauspielers. Und wenn das Theater wenig Geld hatte, dann hat es nur einen Schauspieler gehabt, aber viele Masken. Und dann ist eben der eine Schauspieler mit verschiedenen Masken aufgetreten, verschiedenen Rollen in verschiedenen Stimmlagen. Nicht, ist immer wieder spannend, wenn ein Alleinunterhalt auf der Bühne ist und beherrscht dann vier verschiedene Rollen. Nicht, vielleicht fallen euch einige Kabarettisten ein, die die unmöglichsten Personen imitieren können. Nicht, also das wäre die Vorstellung, eine Person, drei Masken. Das ist aber nicht die Vorstellung von Gott. Sondern Gott ist eins, aber als Vater und Sohn und eben ergänzend natürlich auch als Heiliger Geist. Wir sind eins, eine Einheit. Ich im Vater und der Vater in mir. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das Ideal des Menschen ist orientiert am Ideal Gottes. Gott ist kein Einzelwesen. Gott ist von seinem Wesen her Beziehung. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und so wurden wir geschaffen, nicht als Individuen im Sinne von subjektivistischer Abtrennung, als ich, sondern in Beziehung. Mich fasziniert immer wieder im letzten Jahrhundert und in diesem das Gespräch, weniger wie traditionell bei den Theologen mit den Philosophen, mehr mit der Sozialpsychologie, den Humanwissenschaften. Warum? Nun, es ist quasi wie Stecker und Dose. Ich sehe den Menschen von der Offenbarung Gottes her als Exeget, die Pädagogen, die Therapeuten, die Psychologen, sie gucken sich das Geschöpf von Seiten des Geschöpfes an. Und wir stellen beide fest, von oben und von unten oder von Schöpfer und Schöpfung her, der Mensch hat nicht nur Beziehungen, in seinem Wesen grundsätzlich ist der Mensch Beziehung. Das ist klar vor der Geburt, weil wir die 9 Monate ja nur in Symbiose, also in Abhängigkeit von unserer Mutter überleben können. Es gibt uns ja noch nicht als getrennte Person, obwohl wir schon Personen sind, aber noch nicht getrennt, in Symbiose. Aber das Faszinierende ist beim Menschen, dass er nach der Geburt ja auch nicht selbstständig ist. Nicht einen Menschen kann man nicht einfach irgendwo als Ei ablegen und dann die Sonne und das Wasser den Rest besorgen lassen. Nicht, dann besteht ja keine Chance. Sondern wir brauchen als Menschen unbedingt die Beziehung. Für das Notwendigste, rein physisch schon, nicht, dass die Windeln gewechselt werden und wir die Flasche bekommen, dass wir ernährt werden. Aber das ist ja nur das eine. Viel wichtiger noch ist bleibend, auch in den ersten 3 Jahren ganz prägend, dass alle Fertigkeiten, die wir entwickeln, durch Zuwendung, Ermutigung, Nähe überhaupt in uns entfaltet werden. Wie schnell entwickeln sich Kinder, wenn sie geliebt und ermutigt und betreut und begleitet werden? Und umgekehrt zu unserem Erschrecken heute, wie schwer haben es Kinder, die diesen Schonraum und diese Beziehung und diese Geborgenheit nicht genießen können. Aber Beziehungswesen sind wir ja viel länger als nur die ersten 3 Jahre. Wir bleiben es. Im Alter wird es wieder deutlich, weil irgendwann der Punkt kommt, wo wir alleine nicht mehr im Alltag zurechtkommen und dann Familie oder Pflegeheim eben für uns sorgen muss. Und man könnte dazwischen meinen, ja, aber da, wo der Mensch erwachsen ist, ist er ein Einzelwesen. Das täuscht. Ihr kennt das aus eurer Umgebung. Die Menschen, die am individualistischsten, am aggressivsten auftreten, die am selbstsichersten, arrogantesten auftreten, das sind nicht die Stärksten. Die schreien nach Beziehung, denn sie wollen anerkannt werden, sie wollen wichtig sein, sie wollen wahrgenommen werden. Sie sind der Beweis, dass der Mensch ein Beziehungswesen ist, via Negation ist, durch ihr Gegenteil. Nicht also ihr aggressives Auftreten zeigt, eigentlich schreien wir nach Beziehung. Und alle Eltern unter euch wissen, wie lange es dauern kann, bis Kinder selbstständig sind. Nicht Kängurus tragen ihre Jungen ja bis zu 12 Monaten in der Bauchtasche. Aber eure Jungen liegen euch teilweise 30 Jahre auf der Tasche, nicht? Da ist es noch mal länger als bei den Kängurus. Der Mensch ist ein Beziehungswesen. Wir haben nicht Beziehung, wir sind Beziehung. Und das ist gut so. Christus lebt in der Beziehung zu seinem himmlischen Vater, nicht nur im Himmel, sondern auf der Erde. Äußerlich sind sie getrennt. Der Sohn ist verletzlich, er ist anfechtbar. Er wird am Kreuz schreien, mein Gott, warum hast du mich verlassen, mit dem Psalmzitat, weil er unsere Einsamkeit getragen hat. Er wird weinen und kämpfen im Garten Gethsemane, wenn es möglich ist, Vater, aber dann lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber auch da, dein Wille geschehe, das Fügen in das Notwendige, dass nämlich er deshalb gekommen ist, um das Heil für uns zu wirken. Eine wunderschöne Umschreibung für die engste Beziehung. Ich in dir und du in mir. Das ist die Verbindung. Falls ihr gute Beziehungen habt, dann kennt ihr das auch unter Menschen. Dass nämlich im Wir du mehr du selbst bist, als du ohne Wir wärst. Von Gott und seinem Wort und von meiner Frau muss ich nie Urlaub machen. Denn mit denen bin ich mehr ich selbst, als ich ohne sie wäre. Dann würde ich schon lieber ohne mich Urlaub machen, als ohne Gott und meine Frau. Ich in meinem Vater und der Vater in mir. Das hat Jesus durchgeführt von Anfang bis zum Ende. Und auf unserem Zettel haben wir von den Abschiedsreden unten Johannes 14, 7 bis 11 zu Christus noch einmal aufgeführt. Das Zitat wollen wir uns in der Länge anschauen. Jesus sagt, wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ihr habt ihn gesehen, denn ich bin das Ebenbild meines Vaters. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Was muss da in Jesus vorgegangen sein? Eine klassische Situation, die ich als Prüfer kenne. 3 Jahre lang hat man mit seinen Studierenden zusammen das Neue Testament studiert und im Examen stellt man eine Frage und dann kommt eine Antwort, die lässt einem noch mehr als am Studierenden an einem selbst verzweifeln. So lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wozu haben wir 3 Jahre zusammengelebt, dass du jetzt diesen Totalausfall hast? Was habe ich euch denn 3 Jahre lang gesagt? Schaut mich an und ihr seht den Vater. Nichts bin ich ohne meinen Vater. Ich will nur den Vater verherrlichen. Er lebt durch mich. Er hat die Tausende gespeist. Er hat Wasser zu Wein gemacht. Er hat die Gelähmten und die Blinden geheilt. Es war doch der Vater durch mich. Und du sagst jetzt, oh ja, zeige uns den Vater. Jesus spricht zu ihm, solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen, die Zeugnis dafür sind. All das, was ich gewirkt habe, ist Zeugnis dafür, dass Gott in mir lebt. Es geht alleine um das Wir. Und sprachlich vielleicht etwas schwer zugänglich, aber wir können es erklären. Jesus hat die ganze Zeit nichts anderes gewollt, als den Vater zu verherrlichen. Was heißt das? Nun, ihn zur Geltung zu bringen, ihn wertzuschätzen, ihn den Menschen lieb zu machen. Sein ganzes Leben war ein Hinweis auf den himmlischen Vater. Und indem Jesus nichts anderes wollte, als seinen Vater zu verherrlichen, ihn anzuerkennen, ihn zu loben, ihn vorzustellen, ihn zu reflektieren, hat der Vater ihn verherrlicht. Das heißt, in dem Maße, wie wir nur Christus verherrlichen wollen, werden wir, obwohl das gar nicht unsere Intention ist, zugleich einbezogen werden in sein Wirken, von ihm gebraucht werden und wir kommen zur Geltung. Das ist das Geheimnis. Versuch dich selbst zu beweisen, versuch dich wichtig zu machen, versuch Karriere zu machen, unentbehrlich zu sein für deine Gemeinde und dein Leben ist wie Holz, Heu und Stroh. Versuche nur Christus zur Geltung zu bringen, ihn durch dich leben zu lassen. Und dein Leben ist am Schluss so reich, wie du es selbst nie hättest machen können. Das ist das Geheimnis des Wir. Ganz am Du orientiert. Aber wenn du meinst, du kommst zu kurz, das Gegenteil ist der Fall. Im Wir wirst du reicher werden, als du ohne das Wir je gewesen wärst. Du wirst mehr zur Geltung kommen. Du wirst bedeutender sein, als du je sein könntest, wenn es dir um dich selbst ging. Ich im Vater und der Vater in mir. Und nun verabschiedet sich Jesus ja von seinen Jüngern, indem er in 14, 16 folgende die Verhältnisse nun klärt. Wie soll es denn nun weitergehen, wenn Jesus selber nicht mehr bei ihnen ist? Und ich habe es euch oben, Johannes 14, 16 bis 23, zitiert. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster, kennen wir von Luther, Parakletos, Paraklet, ist eigentlich der Advokat, der Beigerufene. Ich will euch einen anderen Anwalt geben. Der Vater wird euch einen anderen Anwalt geben, einen anderen Beistand geben, aber natürlich dann auch einen Tröster. Dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht, ihr aber kennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der irdische Jesus geht zurück zu seinem himmlischen Vater, wenn er sein Werk vollendet hat. Die Jünger bleiben aber nicht verwaist zurück, sondern der Heilige Geist kommt, um in ihnen zu wohnen. Die spannende Frage vom Anfang, was ist denn der Heilige Geist? Ist das eine Kraft, eine Energie? Kann man die als Flüssigkeit speichern oder kann man die in eine Batterie füllen? Wird er in Tüten angeboten? Was ist der Heilige Geist? Er wird euch einen anderen Tröster geben. Er bleibt bei euch und wird in euch sein. Vers 18. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Vater und Sohn wohnen in den Gläubigen in Gestalt des Heiligen Geistes. Was ist der Heilige Geist? Korrekter gefragt, wer ist der Heilige Geist? Wer ist der Tröster? Wer ist der Beistand, den wir nun haben? Der Heilige Geist ist die wirksame Gestalt der Gegenwart Gottes in den Gläubigen und in der Gemeinde. Der Heilige Geist ist die wirksame, ist die Gestalt der wirksamen Gegenwart Gottes in den Gläubigen, Vater und Sohn. Wir haben nicht etwas bekommen, Gott selbst, der Vater und der Sohn. Sie sind beim zum Glauben kommen bei der Taufe in uns hineingekommen, um in uns zu wohnen. Und so kann es Paulus an mehreren Stellen sagen, wir sind der Tempel Gottes, wir sind die Wohnung Gottes, Christus wohnt in uns. Das ist unsere vornehmste Berufung. Christus wohnt in uns. Und er will sich in uns entfalten und in uns der Welt und den Menschen begegnen. Johannes 15, Vers 4f. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an ihr bleibt, an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Also, Blödsinn können wir auch ohne ihn tun, aber nicht das, was er mit uns vorhat. Wenn wir beten, Herr, ich kann es nicht, dann sagt er, das habe ich euch schon in Johannes 15 gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Dummheiten, ja. Unwesentliches, ja. Aber Gott verherrlichen, Frucht bringen, können wir nicht. Es ist interessant, dass im Neuen Testament das, was Christus durch uns tut, lieber mit Frucht bezeichnet wird als mit Werk. Werke des Gesetzes, Frucht des Geistes. Werke werden geschaffen, zum Beispiel die Stühle wurden geschaffen. Und sie existieren, solange nicht zu viele Kinder- und Jugendfreizeiten hier betrieben werden, relativ lange. Aber dann sind sie kaputt. Das, was die Frucht vom Werk unterscheidet, ist, dass sie in sich selbst die Anlage und die Fähigkeit haben, weitere Frucht aus sich hervorzubringen. Das, was Christus durch dich wirken will, ist nicht ein Werk und dann ist es zu Ende. Sondern das, was er an Segen durch dich wirkt, wird weitergehen und sich nicht nur 3 und 4 Generationen, sondern 100-fach und 1000-fach vermehren. Die meisten von euch werden erst, wenn sie vor Christus stehen, die Tiefe dieser Worte erahnen können. An ihn angeschlossen, ich als Rebe, er als Weinstock, er als Quelle und ich als der von ihm die Kraft bezieht, er als Urbild, ich als Ebenbild. Und dann wirkt er durch mich in Kraft und Schwachheit, in Begabung und in Begrenzung. Er wirkt durch mich Frucht, die ihrerseits Frucht bringt. Es ist ein Vorrecht derer, die lange Jahre schon evangelisieren und predigen dürfen oder Jugendarbeit machen, dass sie es schon ein bisschen so als würde der himmlische Theatervorhang so ein Blitzchen aufgelichtet, nicht? Und man dürfte schon ein bisschen das Licht dahinter sehen, immer wieder mal solche Eindrücke haben. Wenn nämlich Enkel und Urenkel des Segens, den Gott durch Verkündigung und Arbeit gewirkt hat, strahlend auf einen zukommen und einen begrüßen, als müsste man sie doch kennen, nicht? Und sagen, herzlichen Dank, nicht? Durch dein Wirken ist meine Mutter, meine Großmutter zum Glauben gekommen und dadurch bin ich heute da und zum Glauben gekommen. Es ist faszinierend. Gott hat mit dir viel mehr vor, als du ahnen kannst. Aber nicht indem wir wichtig tun, indem wir die Werke kontrollieren wollen, sondern indem es uns nur um Christus und seine Verherrlichung geht. Und dann sorgt er dafür, dass unser Leben nicht umsonst ist. Wenn du betest verzweifelt, Herr, das kann ich nicht, dann sagt er, nichts anderes habe ich erwartet. Ich habe dir nie gesagt, dass du es kannst, aber immer zugesprochen, dass ich es kann. Du kannst nicht das, was du willst, aber er kann das, was er will, durch dich wirken. Zum Abschluss zwei Stellen in Erinnerung gerufen, wo Jesus selbst schon zu Lebzeiten spricht, nämlich zu diesem Zusammenhang, nämlich in Johannes 4, Vers 13f und Johannes 7, 37 ff. In Johannes 4, 13f spricht er immer der Samaritanerin und es geht um die Metapher, um den Begriff des Durstes und der Sehnsucht. Das Überraschende ist, dass Jesus als der Sohn Gottes nicht auf diesem Blatt, Entschuldigung, das ist ergänzend, weil ich noch mehr als dieses Blatt jetzt hier dann ausführe. Johannes 4, Vers 13, ich werde es aber zitieren, falls ihr kein NT da habt. Es geht um die Metapher des Durstes. Während Jesus bei Nikodemus als einem Theologen, der sehr selbstbewusst ist und ihn lobend einbinden wollte, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gesandt in Israel, denn niemand könnte die Zeichen tun, die du tust. Wenn jemand sich mit Komplimenten vorstellt, zucke ich immer schon zusammen, jetzt kommt's nach dem Kompliment. Aber bevor etwas danach kommen konnte, hat Jesus gleich die Antwort gegeben, relativ trocken, wie man mit forschen Männern umgehen muss. Wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wirst du nie das Reich Gottes sehen. Er kam nämlich, um eine Nacht mit ihm zu diskutieren über die Details des Reiches Gottes. Er wird gleich konfrontiert. Bei dieser verzagten Frau aber, die sich nicht traute, am Abend mit den anderen Frauen Wasser zu schöpfen, deshalb bei Gluthitze ihr Wasser schöpfte, um ja keinem zu begegnen, macht er sich schwach, der Sohn Gottes. Ich habe Durst. Gibst du mir zu trinken? Der Sohn Gottes begegnet dieser Frau auf Augenhöhe. Und sie ist völlig irritiert. Du als Mann sprichst öffentlich mit einer Frau. Du als Israelit sprichst mit einer Samaritanerin. Und du sprichst ausgerechnet mit mir. Sie ist neugierig. Und Jesus macht sie noch neugieriger, indem er sagt, wenn du wüsstest, wer mit dir spricht, dann würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges, frisches, fließendes Wasser. Und sie ist irritiert und sagt, ja, aber bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat? Wie willst du denn bitteschön ohne ein Seil und ohne einen Krug da unten Wasser schöpfen? Und dann sagt Jesus, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Ein Satz, der mir immer in der Seelsorge in den Kopf springt. Wer von diesem Wasser trinkt, dem wird wieder dürsten. Wie viele Wege gehen wir, wie viele Versuche machen wir, Anerkennung zu bekommen, Lebensdurst zu stillen, Liebesbedürfnis zu stillen, um anschließend wieder mehr Durst zu haben als vorher. Wie oft kompensieren wir unser Angelegtsein auf Gott? So wie ein Ertrinkender, der sich irgendwo festhält an einem Rettungsring oder einer Planke und der kein Trinkwasser hat und schwimmt auf dem Salzmeer herum und er weiß ganz genau, wenn ich von diesem Wasser trinke, dann wird es nicht den Durst stillen, sondern ich werde anschließend mehr Durst haben, als ich vorher hatte. In der Seelsorge und Therapie nennen wir das Kompensation. Nämlich nicht einfach nur, wie vorhin beim Kuchen essen, nicht? Du hast gesagt, ich hätte gerne die Himbeertorte, die wurde dir vor der Nase weggeschnappt, dann hast du gesagt, ich kompensiere das mit einem Apfelkuchen. Also das ist nicht Kompensation im psychologischen Sinne, sondern der Apfelkuchen schmeckt, ich kann es euch versprechen, ich habe es schon getestet, genauso gut wie der Himbeerkuchen. In dem Haus schmeckt alles gut, nicht? Das ist keine Kompensation, sondern Kompensation ist der Versuch, ein Bedürfnis auf eine Weise zu stillen, dass ich anschließend nicht befriedigt bin, sondern noch bedürftiger und unglücklich. Und vor lauter Frustration und Verzweiflung mache ich dann noch mehr von dem. Also jemand, der verdurstet und trinkt Salzwasser. Wer von diesem Wasser trinkt, dem wird wieder dürsten. Wir können als Menschen unsere Gottesbeziehung nicht befriedigend kompensieren. Wir können sie kompensieren, aber nicht befriedigend. Unsere Sehnsucht nach Gott sitzt so tief, dass es keinen Ersatz für Gott gibt, außer Gott selbst. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten. Es fasziniert, wie Jesus im Johannesevangelium für diese Erde, für unsere Existenz im Fleisch, das Wort wurde Fleisch, für diese Zeit, in der wir leben, Verheißungen gibt, die so überschwänglich sind. Nie mehr Durst haben. Ich selbst will als Quelle ihn befriedigen. Eure Freude soll vollkommen sein. Nicht im Himmel, da natürlich, schon hier. Und ich will euch Leben geben im Überfluss. Johannes 15, 11, Johannes 10, Vers 10. Leben im Überfluss. Und ich habe mich lange Zeit gefragt, wie passt das zusammen? Ist der Evangelist Johannes ein Schwärmer? Ist er weltfremd, wie ich es manchmal heute erlebe, wenn ich in der Seelsorge Menschen treffe, die aus schwärmerischen Gemeinden kommen und total frustriert sind und verzweifeln, weil eben das, was dort versprochen wurde, im Alltag sich nicht einlösen lässt? Nein, Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, Drangsal, Not. Sie werden euch hassen dafür, dass ihr mir nachfolgt. Und dennoch leben im Überfluss. Und mit den Studierenden habe ich immer wieder gefragt, was genau ist denn jetzt eigentlich das, was Leben im Überfluss und Freude in Vollkommenheit ausmacht im Johannesevangelium? Die Umstände sind es doch nicht evident. Es ist eine verfolgte Gemeinde. Sie werden weiterhin krank. Auch Lazarus ist wieder gestorben. Es ist nichts anderes als die Christusbeziehung. Die Gemeinde ist in Christus und Christus ist in ihnen. Und das bewirkt mitten in der Welt eine vollkommene Freude und ein Leben im Überfluss. Wer von diesem Wasser trinkt, Johannes 4, Vers 14, dem wird niemals mehr dürsten, sondern, zweitens, das Wasser, das ich ihm gebe, das wird in ihm zu einer Quelle lebendigen Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Damit spielt Jesus an auf einen Zusammenhang in Jeremia 2, weil es dort heißt, das Volk begeht eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle des Lebens, verlassen sie und sie machen sich Zisternen, die doch kein Wasser geben und das Wasser nicht halten können, die rissig werden. Lebendiges Wasser ist fließendes Wasser. Lebendiges Wasser hat entweder Grundwasser, das immer wieder nachdrückt, oder direkt eine sprudelnde Quelle unten im Brunnen drin. Zisternen, das sind Behältnisse, entweder natürlich im Felsen oder abgedichtet, gegraben. Da sammelt man in der Regenzeit das Wasser und dann irgendwann ist es verbraucht oder, was Jeremia sagt, dann ist es eben weg, weil es Risse bekommt und dann fließt es davon. Und dann sagt man, wir müssten noch Vorräte haben und wir haben sie nicht. Was für ein Christenleben führst du? Ist es das Leben mit einer Quelle lebendigen Wassers oder Zisternenfrömmigkeit? Habt ihr euch selbst schon einmal sagen gehört, ich muss mal wieder auf die Langensteinbacher Höhe fahren, ich muss mal wieder zu einer geistigen Freizeit fahren, um aufzutanken, damit ihr jetzt nicht erschreckt und ich euch den ganzen Abend verderbe. Auch wir brauchen Urlaub und es ist gut, sich zurückzuziehen, nach Leib, Seele und Geist zu genesen. Das ist unstrittig. Aber als junger Christ war mein Christsein in der Tat zwischen 15 und 17 ein Zisternen-Christsein. Die ganze Woche freute ich mich aufs Wochenende, da schwang ich mich aufs Fahrrad und fuhr naheliegend vergleichbar hier mit der Langensteinbacher Höhe in die Klostermühle der Fackelträger, 16 Kilometer entfernt, um wieder aufzutanken. Da war das Christsein leicht und die Welt in Ordnung. Und dann dachte ich am Sonntag, wenn ich zurückfuhr, man verzögert's ja nicht, ich musste schon die Lampe anschalten, nicht, wen drängt's schon nach Hause, ich fuhr immer langsamer und dann dachte ich, jetzt hast du für die Woche wieder aufgetankt. Und dann sah ich das Ortsschild Bad Ems, da war das erste Loch im Tank. Dann kam ich zu Hause an, na, wie war's denn? Kleiner Bruder, große Schwester, nörgelnde Mutter. Und dann Klassenarbeit am Montagmorgen, erste Stunde. Und ich habe gesagt, Freitag, wann kommst du? Ich halte es nicht mehr aus. Nicht auftanken und verlieren. Und Christus sagt zu dieser Frau, bei mir musst du nicht kompensieren. Bei mir kriegst du das Original. Das Original in Beziehung. Du musst nicht geistlich Vorräte ansammeln und dann gehen sie dir aus. Du kannst ganz getrost sagen, wenn ich hier weggehe, nichts habe ich in der Batterie, nichts habe ich im Tank. Du brauchst nichts in der Batterie und im Tank. Also physisch schon, aber nicht geistlich. Denn er kommt selbst mit. Die Quelle ist in dir. Entsprechend beim Laubhüttenfest Johannes 7, 37 folgende. Aber am letzten Tag des Festes, der höchste war, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wir haben die Quelle in uns. Und so wichtig die Bibelkenntnis ist und die Erinnerung an gute Predigten und so sehr es eine Hilfe sein mag, man hat einen Stick, einen Download oder eine DVD dabei, um es nochmal zu vergegenwärtigen. Leben tun wir nicht davon. Leben tun wir davon, dass er selbst in uns ist, als eine lebendige Quelle, die uns niemals mehr verlässt. Du fühlst es oder fühlst es nicht. Und so münde ich ein in das Kapitel, mit dem wir begonnen haben, Kapitel 20. Wie leicht war es für die Frauen und Männer, die Jesus nachfolgten, das zu begreifen, solange sie es begreifen konnten. Wie schön war es, Jesu Predigten begeistert zu hören, seine Zeichen zu sehen, ihm alles zu glauben, solange man ihn fühlen konnte. Das war eine heile Welt. Und wer von uns wäre nicht gerne damals dabei gewesen? Und dann der Schock, dass der Sohn Gottes, die Liebe in Person, angefeindet wurde, zu Unrecht angeklagt, gefangen genommen und vor ihren Augen gekreuzigt. Außer Johannes hat es keiner der Männer ausgehalten. Sie sind vor Angst geflohen, mit belangt zu werden. Aber welche Folter für die Frauen, die den Hammer hörten, als die Nägel durch die Arme Jesu getrieben wurden. Da brach doch alles zusammen. Mit dem Zerbruch des Ebenbildes, wie das Zerspringen eines Spiegels, war für sie das Urbild nicht mehr greifbar. Warum hat Gott ihn im Stich gelassen? Warum handelt Gott nicht? Warum lässt uns Gott alleine? Sie waren völlig verzweifelt und vergaßen alles, was Jesus ihnen sagte. Während die Männer, der Lieblingsjünger und Simon Petrus, angesichts des leeren Grabes wieder nach Hause liefen, war es für Maria Magdalena nicht möglich, in dieser Anfechtung, in dieser Krise, in diesem Verlust der Unmittelbarkeit, der Ursprünglichkeit ihres Glaubens, einfach nach Hause zu gehen und so weiterzumachen, wie man vorher, bevor man ihn kannte, gelebt hat. Die Männer sagten, lasst uns wieder fischen gehen, das können wir selbst. So machen wir das in der Regel nicht. Wenn wir nicht mehr zurechtkommen, dann gehen wir zurück in unsere Biografie bis zu dem Punkt, wo wir es noch selber konnten. Das ist für die Familien von uns Männern immer etwas irritierend, wenn wir in Rente oder Pension gehen und leicht verunsichert sind, ohne es zuzugeben. Was machen wir? Wir gehen auf die Bühne, gucken in den alten Kisten nach unserer Lederjacke, die wir mit 18 Mark grundreich getragen haben, und holen das verstaubte Motorrad aus der Garage und machen einen auf jung, nicht? Ihr habt Mitleid mit uns, das ist eine Art der Kompensation, nicht? Wir werden nicht fertig mit dem Verlust und dann gehen wir so weit zurück, als wir uns noch stark gefühlt haben. So haben Petrus und die anderen gesagt, lasst uns fischen gehen, denn Hintergedanke, das ist etwas, was wir ohne Jesus können. Immer gefährlich, immer gefährlich. Das ist das, was wir ohne Jesus können. Und noch mal tiefer stürzt man, wenn man dann noch nicht einmal das kann, was man meinte, ohne Jesus gekonnt zu haben. Nicht? Die ganze Nacht haben sie nämlich nichts gefangen. Maria konnte nicht zurück. Sie blieb am Grab, verzweifelt weinen. Sie, die von 7 Dämonen besessen war, hat in Jesus das Leben in Person gehabt. Ich in dir und du in mir, das hat sie schon vor Ostern praktiziert. Das war ihr Leben. Und wenn die Anfechtung kam, hat sie ihn angeschaut und sie war weg. Und wenn sie schlecht geschlafen hat und die Vergangenheit sie wieder befallen wollte, musste sie morgens nur seinen Arm fassen und alles war wieder gewiss. Und jetzt war alles zerbrochen. Die absolute Lebens- und Glaubenskrise. Und sie steht da und weint. Und nachdem sie den Engel schon gesagt hatten, was ihr Leid ist, sie haben mir meinen Herrn weggenommen. Sie haben mir meinen Herrn weggenommen. Wie viele von euch haben das schon erlebt? Wie viele der Studenten haben in der Sprechstunde zu mir gesagt, sie haben mir meinen Herrn weggenommen. Ich kam aus einer lebendigen Jugendarbeit, ich kam aus einer lebendigen Gemeindearbeit und diese zynische, distanzierte Art der Behandlung von neutestamentlichen Texten, diese distanzierte Art dem Glauben gegenüber, hat mich so entfremdet, sie haben mir meinen Herrn weggenommen. Ein Schicksalsschlag, ein Verlust eines geliebten Menschen, eine Krankheit, die lebensbedrohlich ist, sie haben mir den Herrn weggenommen, den Boden unter den Füßen weggezogen. Und während sie das den Engel erklärt, tritt Jesus neben sie und steht neben ihr, der auferstandene Jesus, und fragt sie, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Die Frage hat es in sich. Wen suchst du? Sagt Jesus als der Auferstandene, der real neben ihr steht. Würde sie sagen, ich suche Jesus Christus, müssten wir von außen sagen, das kann nicht ganz sein. Denn würdest du Jesus Christus suchen, dann müsstest du ihn erkennen. Sie hat aber in dem Klammern an den Jesus ihre Vergangenheit, sie hat in den Klammern an ihr Erleben so viel zu tun gehabt, dass sie den gegenwärtigen Herrn und den kommenden Herrn nicht erkennen konnte. Der Verlust unseres Kinderglaubens kann uns dazu bringen, dass wir nicht verstehen, dass jenseits des Kinderglaubens nicht der Unglaube kommt, sondern der erwachsene Glauben. Der Verlust der Ursprünglichkeit der ersten Liebe kann uns so erschrecken, dass wir nicht verstehen, jetzt kommt die zweite Liebe als die wahre erste Liebe. Jetzt kommt der erwachsene Glaube. Jetzt kommt die neue Ursprünglichkeit. Ich könnte jetzt mit Maria lange reden und könnte sagen, kann das etwa sein, dass du vielleicht an deinen Gefühlen, an deiner Erfahrung, an dem Vorteil, den du durch Jesus hast, so klammerst, dass deine Hände gar nicht frei sind, den gegenwärtigen Christus selbst zu fassen. Wäre es dir lieber, Jesus wäre nicht zu seinem Vater gegangen und du könntest ihn festhalten? Ich will sie nicht in Verlegenheit bringen, ich will selbst antworten. Die Gefahr würde bei mir bestehen, dass ich sage, wäre er doch geblieben. In Johannes 14, 28 sagt Jesus einen Satz, der uns umhaut. Würdet ihr mich lieben, dann würdet ihr euch freuen, dass ich fortgehe zu meinem himmlischen Vater. Das ist ein Satz. Das ist ein Satz. Wenn ich den anderen liebe, dann ist mir sein Wohl, seine Herrlichkeit, seine Entfaltung wichtiger als meine Gefühle und mein Erleben. Würdet ihr mich lieben, dann würdet ihr euch freuen, dass ich gehe. Denn ich gehe zum Vater in die Herrlichkeit. Da muss ich nicht mehr leiden. Und von dort aus an der Rechten des Vaters kann ich nicht nur in Israel und entweder in Galiläa oder in Jerusalem wirken, sondern auf der ganzen Welt gleichzeitig und überall. Während ich hier so viele Wörter verliere, ist der Unterschied zwischen Jesus und mir neben Milliarden anderen der eine. Ich brauche 3x60 Minuten, um etwas zu sagen. Jesus braucht nur ein Wort, um alles zu sagen. Maria. Er ruft sie beim Namen. Und sie entdeckt, dass ihr ganzes Weinen, so verständlich es menschlich ist, unbegründet ist. Ihre Wirklichkeit ist bestimmt durch Trauer und Unverfügbarkeit, Verlust von Vergangenheit. Ihre Realität aber ist, dass wohl der Gekreuzigte nicht mehr als der Gekreuzigte da ist, der Irdische nicht mehr als der Irdische, aber der Auferstandene ist bereits Realität. Um bei ihr zu sein, und jetzt wird erst deutlich, was Jesus in Johannes 14 auch für Maria meinte. Sie kann ihn nicht mehr verlieren. Er wird als ihre Lebensquelle in ihr wohnen. Ja, wie praktisch ist das denn? Da muss sie nicht fragen, wo predigt Jesus am Sohn zu vielten? In Galiläa und Jerusalem. Da muss sie immer hin und her laufen. Sie muss nirgendwo mehr hinlaufen. Wo immer sie ist, er ist schon da. Christus bei dir, Christus unter uns, Christus in uns, ist die Quelle des Lebens. Hast du ihn, hast du alles. Hast du ihn nicht, beneide ich dich nicht um deine Frömmigkeit. Er ist die Quelle, er befriedigt. Und lass nicht los, bis du die Befriedigung kennst, nur noch zur Verherrlichung Gottes und Jesu Christi zu leben. Lass nicht locker, bis du nichts mehr ohne ihn willst. Sei mit ihm in Einheit verbunden. Ich und der Vater sind eins. Und so sollen wir eins sein. Mit Christus und im hohen priesterlichen Gebet diese Einheit miteinander praktizieren. Dieses Wir. Gottes Liebe ist vollkommen, aber für viele von uns im Moment nicht unmittelbar fühlbar, erfahrbar, sichtbar. Unsere menschliche Gemeinschaft, das Miteinander eins sein, das Jesus erbittet in Johannes 17, das ist nicht vollkommen, wahrhaftig nicht. Wer wüsste das nicht? Unsere Gemeinden und Gemeinschaften sind wahrhaftig nicht vollkommen. Unsere Gemeinschaft selbst hier ist nicht vollkommen, aber sie ist erfahrbar. Und so möchte der Christus in uns für andere greifbar werden, in der Gemeinschaft, die wir mit anderen haben. Gottes Liebe ist vollkommen, aber für viele unsichtbar. Unsere Liebe ist sichtbar, aber natürlich unvollkommen. Und so wie Christus, das war sein letztes Gebet in Johannes 17, dass Gottes vollkommene, aber oft für uns angefochtene und in Frage stehende Liebe sichtbar und erfahrbar wird durch unsere Liebe, die wir miteinander teilen, unsere Gemeinschaft, unser Einssein, das immer unvollkommen bleibt, aber für andere erfahrbar ist. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zur Quelle, das in das ewige Leben quillt. Wollen wir beten? Herr Jesus Christus, ob wir gerade trauern oder uns freuen, ob wir voller Kraft und Gesundheit sind oder angeschlagen und krank, ob wir ausgeglichen sind oder angefochten, wir müssen nicht auftanken, wir müssen nicht Vorräte vorhalten und mitbringen. Wir brauchen keine Zisternen zu füllen. Du bist unsere lebendige Quelle. Lebendig, weil du sprudelst ohne Ende und lebendig, weil du das ewige Leben uns gibst, in deiner Person schon heute und hier. Dich wollen wir erkennen. Dir wollen wir gehören. Dich wollen wir verherrlichen mit unserem ganzen Leben und zu unserer Überraschung erfahren, dass wir damit teilhaben an deiner Herrlichkeit. Herr, lass uns nicht Salzwasser trinken, sondern von dir als der Quelle. Lass uns nicht Werke tun, die doch vergehen und vergeblich sind, sondern lass uns Frucht bringen, angeschlossen an dich, wie die Reben an den Weinstock. Nichts erwartest du von uns ohne dich. Und so vieles hast du vor, du in uns und wenn wir in dir bleiben. Danke für deine Liebe. Dich wollen wir lieben, dir wollen wir gehören. Verherrliche du dich durch uns. Amen.